Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Über den Umgang mit Menschen. Dieser Buchtitel ist heutzutage nicht mehr so geläufig, wenngleich der Verfasser immer noch einen Aha-Effekt auslöst. Gemeint ist der Freiherr Knigge, der deutsche Schriftsteller und Aufklärer, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebte. Er machte sich damals schon seine Gedanken zu passenden zwischenmenschlichen Umgangsformen. Und dabei hatte er durchaus das berufliche und gesellschaftliche Fortkommen im Blick. Ihm ging es dabei weniger um Manieren zum Nachschlagen, wie es bei modernen Nachahmerprodukten wie Knigge.de der Fall ist. Er wollte kein Regelkorsett aufstellen, sondern er wünschte sich freie Menschen, die sich sicher durch unterschiedliche gesellschaftliche Welten bewegen konnten. Und daran erinnert eine Ringvorlesung an der Freien Universität Berlin in diesem Wintersemester. Andreas Beckmann hat einige schon besucht.
Gelesen wird er meistens gar nicht.
Anita Traninger, Professorin für romanische Philologie an der Freien Universität Berlin, bedauert das sehr.
Knigge ist ja zu einem Markennamen geworden. Und wenn Sie in Buchhandlungen oder in Online-Shops schauen, was unter Knigge läuft, dann ist das nicht Knigges Schrift selbst, sondern es sind andere Leitungsschriften und Ratgeber, die seinen Namen verwenden, um alles Mögliche zu verkaufen. In der Tat von den Tischsitten bis zu Karriereratschlägen.
Dabei spielten Tipps zum guten Benehmen in dem Buch Vom Umgang mit Menschen nur vordergründig eine Rolle. Sein Hauptwerk hat Knigge 1788 veröffentlicht, in einem historischen Moment, als ein Umbruch in der Luft lag. Die Ideen der Aufklärung waren schon virulent, aber noch schienen die monarchischen Gesellschaften stabil. Knigge spürte, dass die Grenzen zwischen den Klassen durchlässiger wurden und damit immer häufiger Menschen unterschiedlichster Herkunft aufeinandertrafen. Auf solche Begegnungen wollte er seine Zeitgenossen vorbereiten, erzählt der Berliner Philosoph Simon Godard.
Knigge hat vor allem als Aufklärer geschrieben, dem es darum ging, darüber nachzudenken, wie man in einer Gesellschaft, wie man sich da zurechtfinden kann. Wie kann ich einen Duktus finden, einen Habitus finden, der passgenau ist für mein Gegenüber? Wie kann ich dem anderen genug Freiraum lassen? Wie kann ich seine Würde, aber gleichzeitig auch seine Freiheit bewahren?
Ganz wie es das Klischee will, hatte Knigge dafür tatsächlich ein paar Faustregeln parat, die so allgemein klingen, dass man sie problemlos aufs Heute übertragen kann.
Gehe nie aus einem Gespräch, ohne dem anderen die Gelegenheit zu geben, mit Dankbarkeit an dieses Gespräch zurückzudenken.
Diesem Anspruch Knigges wird die moderne Gesellschaft bis heute nicht gerecht, meint Anatol Stefanowitsch, Sprachforscher an der FU Berlin. Denn sie hat bis heute keine gerechte Sprache entwickelt.
Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der wir uns alle als gleich betrachten und in der alle Mitglieder dieser Gesellschaft gleichermaßen Zugang auch zu den öffentlichen Diskursen dieser Gesellschaft haben sollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist die Art, in der wir sprechen, geeignet, um einen solchen Zugang herzustellen?
Das ist sie nicht, sagt Anatol Stefanowitsch, denn unsere Sprache ist bis heute nicht geschlechtergerecht.
Wir können über einzelne Personen in vielen Fällen mit dem angemessenen Geschlecht referieren. Wir können also einen männlichen Lehrer als Lehrer bezeichnen, eine weibliche Lehrerin als Lehrerin und können dadurch das Geschlecht in beiden Fällen symmetrisch darstellen. Aber die Frauen fallen in dem Moment sozusagen unter den Tisch sprachlich, wenn wir gemischte Gruppen oder abstrakte Kategorien bezeichnen. Da ist es ja so, dass doch immer noch sehr häufig gerade in medialen Diskursen dann einfach die maskuline, männlich semantisierte Form benutzt wird und die Frauen werden in dem Moment sozusagen unsichtbar.
Dann ist nur noch von Lehrern die Rede und Frauen werden aus dem öffentlichen Diskurs stillschweigend ausgeschlossen, betont Anatol Stefanowitsch. Ganz im Geiste Knigges, der gleichen Respekt gegenüber allen Menschen postulierte, ergebe sich deshalb für die heutige Gesellschaft eine moralische Pflicht, eine Sprache zu entwickeln, in der die Geschlechter gleichberechtigt vorkämen.
Es ist eine große Mitte in der Gesellschaft da, die durchaus bereit ist, mit einer gewissen Offenheit über dieses Problem nachzudenken. Doppelformen zum Beispiel, sowas wie Studenten und Studentinnen, Lehrer und Lehrerinnen, die in unserem Sprachsystem sowieso vorhanden sind, die müssen wir nur benutzen, wenn wir eben nicht bereit sind, so einen Neologismus wie Lehrkraft auch in der Alltagssprache zu verwenden, der ein bisschen nach Verwaltungssprache klingt. Das würde sich aber schnell ändern, wenn wir das einfach im Alltag auch so benutzen würden.
All diese in der deutschen Sprache schon vorhandenen Formen sind aber recht sperrig und werden daher im Alltag von den meisten Leuten nur gelegentlich genutzt. Immer wieder haben daher feministische Gruppen versucht, quasi einen eigenen Sprachknigge zu entwickeln, nach dessen Regeln beide Geschlechter berücksichtigt würden. dann wurde dem Lehrer ein Innen angehängt, mal mit großem Binnen-I, mal mit einem Unterstrich. Neuerdings ist das Gender-Sternchen in Mode gekommen. Doch auch das hat sich bisher nicht durchsetzen können.
Es ist doch an vielen Stellen noch sehr begrenzt. Es lässt sich aussprechen durch so eine Lücke, StudentInnen. Das ist aber auch die Frage, ob sich das durchsetzt. Es bleibt also ein bisschen so im Moment noch aufs Schriftliche begrenzt. Es ist eben auch das Problem, dass es ja nicht nur das Substantiv ist, was so markiert werden muss, sondern auch die Artikel, auch Adjektive, die müssen alle flektiert werden. Das geht alles, aber das ist alles gar nicht so einfach und im tatsächlichen Sprachgebrauch wird es eben oft vergessen.
Der Weg zu einer gerechten Sprache ist noch weit. Und auf diesem Weg helfen einem weder Ratgeber noch die Sprachwissenschaft, sagt Anatol Stefanowitsch.
Ich beobachte das, was es so an Vorschlägen gibt, schon seit vielen Jahren, natürlich mit großem Interesse. Ich finde es auch unglaublich spannend, wie sich solche Formen doch sehr weit durchsetzen können. Das ist eine gesellschaftliche Frage, das muss die Gesellschaft entscheiden und zwar nicht die Gesellschaft als Ganzes. Hier muss keine allgemeine Abstimmung stattfinden, sondern eben viele Subkulturen innerhalb der Sprachgemeinschaft, die ihre eigenen Lösungen finden, ihre eigenen Wege finden. Und dann muss man gucken, was im freien Spiel der Kräfte sich da mittelfristig durchsetzt.
Solche gesellschaftlichen Suchbewegungen sind ganz im Sinne Knigges. Anders als es sein heutiges Ratgeber-Image nahelegt, war er selbst nämlich niemand, der sich sklavisch an Regeln hielt oder der meinte, für die Gesellschaft Vorgaben formulieren zu können. Den Umgang mit Menschen habe Knigge nur lernen können, indem er ihn immer wieder neu ausprobierte, erzählt Simon Godard.
Er beschreibt sich selber als der Typ, der sich so viel blamiert hat, dass er jetzt Tipps geben kann, wie man es vermeidet und sagt, ich kann etwas über den Umgang sagen, weil ich ihn erlebt habe, weil ich Fehler gemacht habe und aus diesen Fehlern können andere jetzt mit mir lernen. Und damit sagt er eigentlich auch schon was über den Gegenstand selbst aus, dass dieser Gegenstand eben nicht erfahrbar ist aus einer theoretischen Perspektive, die irgendwie von außen drauf schaut, sondern im kommunikativen Handeln, dass darum gerungen werden muss, wie man damit Umgang findet, dass man das erst in der Kommunikation mit anderen entwickeln kann.
Interessiere dich für andere, wenn du willst, dass sie sich für dich interessieren.
Doch dafür muss man mit anderen erstmal ins Gespräch kommen. Zu Knigges Zeiten im 18. Jahrhundert war es noch ziemlich kompliziert, jemanden angemessen anzusprechen. Es gab noch eine unübersichtliche Vielzahl von Anredepronomina. Du, ihr, er und sie. Oder man verwendete den Pluralis Majestatis und fragte etwa, wie geht's uns denn heute? Wer ganz penibel Distanz wahren wollte, verwendete ein Mann. Was beliebt man denn zu speisen? Heute wirkt alles viel einfacher. Es gibt nur zwei Formen, du und sie, und deren Verwendung scheint klar. Duzen gehört sich im vertraulichen Kreis der Familie und unter Freunden oder gegenüber Kindern. Das Sie passt in der Öffentlichkeit unter Erwachsenen. Doch von jeder Regel gibt es Ausnahmen, sagt der Linguist Horst Simon.
Die Grundidee ist schon mal die, dass man in einer unbekannten Situation im Alltag erstmal zum Sie eher neigt als zum Du. Allerdings gibt es natürlich eine Menge Situationen, wo es genau anders ist. Stellen Sie sich die Punks an der U-Bahn-Station vor, die mit ihren Hunden da sitzen und Musik hören. Wenn Sie mit denen plaudern und Sie sagen, das ist irgendwie genau nicht höflich. Das ist nicht angemessen. Da gibt es eine Situation, wo man sagen würde, wir hier in unserer Community, in dieser sozialen Situation, da sagen wir alle Du zueinander.
Horst Simon interpretiert diese soziale Situation als eine, in der es weniger auf formale Höflichkeit und Respektbekundungen ankommt, als auf Solidarität und Gleichheit. In Knigges ständischer Gesellschaft seien diese Werte noch nicht so hoch gehalten worden wie in der modernen Welt. Entsprechend habe sich auch das Gefühl verändert, welche Formen der Anrede angemessen seien.
Das ist sicher der Fall, dass das Duzen insgesamt zunimmt. Seit den 60er, frühen 70er Jahren kann man beobachten, dass das Duzen insgesamt mehr wird, weil eben immer mehr Leute in immer mehr Situationen gerne betonen möchten, dass sie was gemeinsam haben. Also wenn es eine sozial erwünschte Haltung ist zu sagen, wir sind Freunde, wir haben was gemeinsam, wir wollen nicht so distanziert zueinander sein, ist es natürlich, dass auch mehr Duzen verwendet wird.
Die 68er haben diesen Trend eingeführt, nachfolgende Generationen haben ihn vertieft. Doch gerade in seinem Uni-Alltag merkt Horst Simon, dass Studierende sich inzwischen wieder mehr abgrenzen wollen.
Es scheint auch Gegenbewegungen zu geben. Es scheint auch Leute zu geben, gerade jüngere Leute, die sagen, die Alten duzen alle einander. 68er, die alle immer fortwährend duzen. Und ich bin jung und ich bin dagegen. Ich lege wieder Wert auf das Sie. Das ist etwas, das gerade aktuell im Wandel ist und wo es allerlei Verschiebungen gibt, die übrigens noch relativ schlecht erforscht sind. Also es gibt gerade Leute, die an dem Thema jetzt dran sitzen, wie in verschiedenen Firmen oder in verschiedenen sozialen Kontexten diese Du- und Sie-Schwankungen stattfinden.
Dass angemessenes Verhalten immer vom Kontext abhängt und der sich immer wieder ändert, wusste schon Knigge. Deshalb hätte er über die vielen Karriereratgeber, die heute in Verbindung mit seinem Namen erscheinen, vermutlich geschmunzelt und sie auf eine relativ einfache Regel reduziert.
Wer die Gesellschaft nicht entbehren kann, soll sich ihren Gebräuchen unterwerfen, weil sie mächtiger sind als er.
Ein solcher Satz löst heute aber auch Widerspruch aus, etwa von ethnischen Minderheiten. Die fühlen sich manchmal diskriminiert oder gar beleidigt durch den Sprachgebrauch der Mehrheitsgesellschaft, selbst wenn die ihre Wortwahl aus Gewohnheit für sittsam oder für guten Ton hält. Wenn Minderheiten sich unangemessen tituliert fühlen, meint Anatol Stefanovic, sollte die Mehrheit Sensibilität zeigen.
Ich glaube, das Problem auch an so Sittsamkeitsvorstellungen und wenn die noch so gut gemeint sind, ist, dass die aus einer bestimmten Position heraus entwickelt werden und das ist immer die Position derjenigen, die sowieso nicht unter Ungleichheit zu leiden haben. Und ich glaube, die Personen, die betroffen sind, das ist die Gruppe, die uns sagen kann, ob diese Begriffe diskriminierend sind oder nicht, ob diese Begriffe Ungleichheit und Ausschlüsse produzieren oder nicht.
Dass man schwarze Menschen nicht mit dem berüchtigten N-Wort bezeichnet, hat sich inzwischen wohl allgemein herumgesprochen. Doch wer in die USA fährt, wird vielleicht überrascht feststellen, dass sich männliche Afroamerikaner untereinander gelegentlich sogar als Nigger ansprechen. Das heißt aber noch lange nicht, dass andere das auch dürfen.
Natürlich können Gruppen aber auch versuchen, diese Wörter für sich zurückzuerobern, durch Selbstaneignung von diesen negativen Konnotationen zu befreien. Also das Wort schwul in der deutschen Sprache wäre da ein Beispiel, das lange Zeit ausschließlich als herabwürdigendes Wort verwendet wurde, bis die Community, die Betroffene, das Wort für sich selber angenommen hat, um über die eigenen Anliegen zu sprechen und dadurch natürlich zumindest Verwendungsspielräume zu eröffnen. Das Wort schwul wird nach wie vor als Beleidigung verwendet, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Was ist denn das für eine schwule Jacke oder so? Aber es kann eben auch in anderen Kontexten neutral verwendet werden, wenn eben Männer wie Klaus Vorwereit sich hinstellen und sagen, ich bin schwul und das ist auch gut so.
Sei, was du bist. Immer ganz und immer derselbe.
Dieses Plädoyer Knigges für Offenheit kennen vermutlich wenige Leute, aber viele folgen ihm dennoch geradezu exzessiv. Vor allem, wenn sie sich auf die inzwischen unüberschaubare Vielfalt von elektronischen Kommunikationsformen einlassen. Weil hier alles neu ist, scheint es keine Regeln zu geben und manche schlussfolgern daraus, alles sei erlaubt, stellt die Romanistin Anita Traninger immer wieder fest.
Für Knigge ist ein wichtiger Begriff die Aufrichtigkeit. Und wir haben heute, so scheint es, ein grundlegendes Missverständnis von dem, was Aufrichtigkeit ist. Leute verwechseln das, gerade wenn sie nicht direkt und persönlich einander gegenüberstehen, Aufrichtigkeit oft mit einer Art von Authentizität, dass man alles so sagt, wie man es denkt und es auch rausschreit, wenn man sich zum Beispiel zornig fühlt. Das sind dann die Großbuchstaben in der digitalen Schriftlichkeit. Knigge würde uns ja immer dazu anhalten, aufrecht und aufrichtig zu agieren in der Gesellschaft, aber gleichzeitig immer auch wahrzunehmen, dass wir uns bezähmen müssen, dass wir uns zivilisieren müssen und dass wir andere wertschätzen müssen. Also Aufrichtigkeit nach Knigge würde uns helfen, uns einzuregulieren in dem, was heute manchmal so ein bisschen überbordet an Kommunikation von unmittelbarem Empfinden, ohne sich zurückzunehmen und einmal einen Schritt zurückzutreten, auch von seiner eigenen Empörung zum Beispiel.
Das mag heute wie aus der Zeit gefallen klingen. Schließlich bekommen bei Facebook oder Twitter vor allem jene Aufmerksamkeit, die besonders laut auftreten und ihre Empörung freien Lauf lassen. Aber Knigge wollte seiner Leserschaft nie beibringen, wie man sich durchsetzen und seinen sozialen Aufstieg betreiben könne. Er wollte eine Anleitung liefern für bürgerliche Selbstreflexion und Selbsterziehung. Sein Werk über den Umgang mit Menschen müsse man als aufklärerischen Aufruf zu Eigenverantwortlichkeit und Rücksichtnahme lesen, meinen sowohl Anita Traninger als auch Simon Godard.
Eine unserer Ausgangsthesen in der ersten Vorlesung war, was Knigge macht, ist so etwas Ähnliches wie Differenzmanagement. Er stellt fest, es gibt Differenzen in der Gesellschaft und mit denen muss ich irgendwie umgehen. Jeder ist irgendwie anders und jede ist irgendwie anders.
Noch mehr als zu Knigges Zeiten gilt das in einer globalisierten Welt, in der Unterschiede und Vielfalt schneller zunehmen als jemals zuvor. Gerade deshalb erscheint er den Philosophen und Literaturwissenschaftlern der FU Berlin heute wieder aktuell.
Die Kunst des Umgangs mit Menschen besteht darin, sich geltend zu machen, ohne andere unerlaubt zurückzudrängen.
Die Vorlesungsreihe über den Umgang mit Menschen läuft an der Freien Universität Berlin übrigens noch bis zum 12. Februar.